Also stell dir vor, es gäbe Gewissheit darüber, dass wir im Tod im Himmel landen und alle sind happy. Wie nice dann das Leben wäre, weil man keine Angst mehr davor haben müsste zu sterben und irgendwas zu schaffen in der Zeit. Man könnte ja sagen, ach so, ich gehe sozusagen von Planet Erde, gehe ich dann auf Planet Himmel. Da ist, bin ich dann in einem anderen Zustand. Ich weiß genau, wie das aussieht. Ich glaube, das ist ja so die große Angst vor dieser, dieser Unkontrolle, dass wir nicht wissen, was auf uns zukommt.
Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und das hier ist eine neue Folge vom Check-in mit meinem absoluten Lieblingsgast Philipp Siefer. Das stimmt, den Beweis habe ich, denn es gibt keinen Gast, der hier so oft eingecheckt hat wie Philipp. Einmal im Monat sprechen wir über all das, was uns aktuell bewegt und in dieser Folge sprechen wir über Zerstörung. Na klar, denn es ist die letzte Folge vor unserer Sommerpause. Da muss einmal alles zerstört werden. Aber keine Sorge, wir machen danach weiter. Also wir zerstören einmal alles, sprechen, warum Zerstörung eigentlich auch was Schönes sein kann, sprechen aber auch, wann Zerstörung sehr, sehr zerstörerisch sein kann. Und dann, wir werden nicht Philipp und Matze, geht es darum, wie man es aus der Zerstörung herausschaffen kann. Wie kann eine Heilung gelingen? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Und wie kann man Brücken bauen? Dazu erzählt Philipp eine fantastische Geschichte. Ich glaube, ihr könnt euch sehr, sehr freuen. Das gibt es jetzt hier im Hotel Matze. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Check-in mit Philipp und mit mir. Ah, Philipp, like the good old days.
Draußen, windig.
Nee, du bist noch zu leise vor allen Dingen,
oder? Ich bin noch nicht an.
Jetzt.
The good old days, SD-Karte vergessen.
Good old days, SD-Karte
verloren. Knopf nicht gegessen, Anne will. Wir müssen leider nochmal aufnehmen, es tut mir leid.
Ach, wie schön, wir sitzen draußen.
Ja, ist richtig schön.
Das haben wir früher häufiger gemacht und dann sind wir so wahnsinnig professionell geworden, immer im Studio.
Früher mit auch mit Bier und Zigaretten.
Ja.
So in der Sturm- und Drangphase.
In der wilden Sturm- und
Drangphase. Damals, als wir jung waren, vor 3 Jahren.
Und jetzt sitzen wir endlich mal wieder hier, machen wir so ein bisschen auf cool, direkt vor dem Studio sitzen wir hier und gucken mal, was
ohne
hier
Maske.
Heute, ohne Maske, was hier so passiert, was hier für Menschen gleich vorbeikommen. Wir sind gespannt.
Ja.
Wie geht's dir?
Super. Richtig super.
Du siehst auch, du siehst
schon
auf,
viel angeguckt auch, ne?
Du siehst richtig, richtig gut aus. Und es ist unsere Sommerfolge auch ein bisschen. Wir haben danach Sommerpause.
Ah, stimmt.
Ah, meine Güte. Ah.
Sommerpause.
Juni ist mein Lieblingsmonat. Juni
hast
ist.
Hast du eben gesagt?
Juni ist sowas von. Da bin ich, ich weiß auch nicht, was da los ist, kosmisch oder so, keine Ahnung, aber da bin ich immer so richtig gut drauf.
Das ist ein bisschen Massephase, glaube ich, im Juni. Ich finde, ja. Da pumpen auch die Bäume pumpen, so alles ist rausgepumpt, die Natur, alles steht so, alles ist so, alles ist da.
Alles ist da, alles kommt wieder, was zerstört worden ist, pumpt sich nochmal richtig auf, es ist satt, genau, es ist alles so richtig, yes,
ja.
Bis dann wieder der Herbst kommt und der Winter und alles wieder
platt macht. Dann fällt alles wieder in sich zusammen und es wird ekelhaft.
Wir wollen heute ein bisschen über Zerstörung sprechen und vielleicht auch ein bisschen Heilung. Wir gucken mal, wo wir rauskommen. Und ich habe mich gefragt, in welchen Momenten bist du selbstzerstörerisch?
Ich glaube jetzt nicht mehr so viel. Also früher war das eher was so. Ich habe das ja auch nicht so, das war ja keine Absicht, sondern es war eher so aus Versehen. So aus Versehen zu viel gemacht und dann zu viel getrunken und dann wieder zu viel gemacht und dann zu viel geraucht und dann so ein bisschen zu viel einfach von auch den Sachen, die einem nicht so gut tun und nicht so richtig die Grenzen gekannt. Und das ist, glaube ich, so da reingemündet. Aber nicht absichtlich, was ja auch, also was heißt das, ne? Das kann natürlich auch einfach eine Prädisposition sein oder viel selbstzerstörerisches Handeln ist wahrscheinlich eher nicht absichtlich. Es wirkt aber manchmal so, ne?
Ich glaube auch, also Selbstzerstörung ist ja auch eine Art von Ohnmachtsbewältigung und eine Mangelbewältigung. Das ist auch, dass wenn man, wenn es sich gegen sich selbst richtet, wobei da, glaube ich, nochmal der Unterschied ist, wie. Das eine ist ja so ein bisschen auch gesellschaftlich anerkannt, wenn es um Alkohol geht und so weiter und so fort. Und das andere ist ja.
Ja, und zu viel arbeiten oder irgendwie nicht da sein, genau, sich richtig fertig machen.
Und dann aber irgendwann gar nicht mehr so sehr sich aussuchen können, ob man das jetzt eigentlich noch gern macht oder nicht. Also, das ist man noch,
ist man noch Herr über die eigene Zerstörung oder nicht?
Ja, das ist ja so ein, aber so ein Normalzustand dann eigentlich, ne? Dass man sich eigentlich, oft begeben wir uns ja in Situationen, in denen wir uns so langsam selbst zerstören, uns gar nicht so richtig merken und es aber eigentlich vollkommen in Ordnung ist, dass man halt irgendeinen Job macht oder irgendwelche Sachen so machen muss.
Ja.
Und dass die einen fertig machen, gehört irgendwie so ein bisschen dazu, weil das ja zum Leben dazugehört, sich irgendwie kaputt zu machen.
Ja.
Ja, und ich glaube, das dachte ich auch sehr lange. Jetzt glaube ich nicht, dass das noch dazu gehört, sondern also ja, das ist natürlich auch eine privilegierte Position, in der man das jetzt nicht mehr, in der man sich ein bisschen mehr aussuchen kann auch oder in der man die Wahl hat. Aber
ich glaube nicht, dass das mit Privileg zu tun hat.
Also da bin ich mir sogar sicher. Aber die
ich glaube das eine, also da geht es um zwei Sachen. Das eine ist, es ist keine Privilegfrage, ob du dich mit Alkohol, Drogen und so weiter und so fort, wenn du auf dem Bau bist oder hart körperlich arbeiten musst, und da muss ja auch nicht sein, dass es irgendwie, meine ich gar nicht, gut oder schlecht oder irgendwas, aber das kann eine Form von Privileg sein, dass du es dir leisten kannst, das vielleicht nicht tun zu müssen, wenn du es nicht machen willst. Mhm. Aber Alkohol trinken oder nicht ist keine Form von Privileg, würde ich behaupten. Oder nicht privilegiert?
Ich glaube schon, weil das ja auch eine Suchtfrage ist und die Möglichkeit zu haben, darüber hinwegzukommen, also es ist jetzt sehr spezifisch, aber nicht alkoholkrank zu sein oder sich davon zu heilen oder heilen zu lassen, ist auch ein Privileg, würde ich sagen. Also das hört sich ja immer so, für weiße Männer hört sich ein Privileg ja immer so an wie etwas, was man eigentlich nicht verdient hat, obwohl man doch dafür so hart gearbeitet hat. Aber alles, was wir erreichen, ist ein Privileg, so wie Karma oder so. Mhm. Weißt du, dass man baut sich sowas auf und je toller es wird, desto mehr Privilegien hat man auch automatisch. Die sind aber ja nichts Schlechtes. Du kannst sie ja auch für was Gutes einsetzen und so. Man sollte sich dessen, glaube ich, eher nur bewusst sein, dass das was ist, was man sich jetzt vielleicht erarbeitet hat, aber es ist auch etwas, was man hat, mit dem man jetzt irgendwie umgehen kann. Und das ist das eigentlich nur, was das beschreibt. So, weiß nicht, wenn du jetzt einen Marathon laufen kannst, hast du auch das Privileg, körperlich sehr fit zu sein. Das ist schön.
Ja.
Und das ist aber auch ein Privileg, nämlich es gibt ja auch Leute, die sind nicht so fit und die haben das Privileg nicht. Jetzt kannst du sagen, ja, die trainieren ja auch nicht so viel wie ich. Und kannst du sagen, ja, die haben auch nicht so viel Zeit oder bla bla bla. Und am Ende ist das alles Privilegien. Das ist so
aber das
Art,
ist Privileg,
ja.
Genau. Also
aber es ist nichts Böses. Privilegien sind ja nichts Böses.
Genau, ein Privileg ist auch nicht immer unbedingt, ich bin weiß, ich bin cis, ich bin wohlhabend, das muss das gar nicht dann immer sein. Also das schließt du jetzt also nicht mit ein.
Nee, das gehört natürlich dazu irgendwie, aber das sind ja alles so, das sind ja eben diese Intersektionen,
ja,
des Privilegs oder eben auch des Nicht-Privilegs. Und dann gibt es ja welche, die kann man sich erarbeiten, dann gibt es ja auch welche, da kannst du nichts dran ändern. Die sind einfach strukturell versperrt, ja, für dich. Also
genau, aber es ist, wenn du dir zum Beispiel sowas, wenn wir bei Alkoholsucht bleiben, wenn du dir sowas anguckst wie AA, also anonyme Alkoholiker, dann sind ja dort, siehst du ja wirklich, dass es nicht eine Form von Finanzen ist, das ist ja das sehr, sehr Faszinierende, finde ich, an dieser, ja, Organisation, dass das alles, es gibt ja keine Hierarchien in irgendeiner Form und du triffst bei AA, so wie ich es kenne, ja wirklich eine komplette Schicht. Also du triffst da den Superstar und genauso, ja, du triffst alle sozusagen. Und das ist, deswegen bin ich total fasziniert davon, wie die das aufgebaut haben, wie die
ich
das
hinkriegen.
Das ist unglaublich. Komplett ohne Führung, weltweites Netzwerk, komplett ohne Geld. Es ist einfach unglaublich. Also, dass da auch noch nicht geschafft worden ist, das noch mehr aufzubauen in andere Bereiche, ist in andere Suchtbereiche, nehmen wir jetzt Arbeit zum Beispiel, ist eigentlich ein
Wäre aber ganz geil.
Wäre total geil, absolut. Wäre total super. Genau, aber so, das meine ich, deswegen ist, so meine ich das mit Privileg. Okay, aber haben wir dann haben wir auch
gutes
verstanden.
Update.
Haben wir
gut
verstanden.
Gut, haben wir verstanden. ja, meine Zerstörungsfrage. Was war denn deine Lieblingszerstörung in letzter Zeit?
Meine Lieblingszerstörung in letzter Zeit?
Gab es mal eine gute? Also war mal was dabei, wo du gedacht hast, ah ja, das war schön?
Ich finde ja Zerstörung erstmal überhaupt nichts Schlechtes. Also Zerstörung ist ja, würde ich auch erstmal sagen, es muss nicht unbedingt schlecht sein. So, Zerstörung ist ja auch, Störung ist ist okay. Also man kann ja Sachen irgendwie stören und auch zerstören, die man nicht mehr braucht. Und das, ich erinnere mich gerade, das Erste, was mir einfällt, wir haben im letzten Jahr bei uns im Garten eine alte Hütte abgerissen. Und das finde ich, ist so ein schöner Moment gewesen, so dieses Ding auseinander zu kloppen, sich irgendwie so schwere Schuhe anzuziehen und die Bretter rauszuschlagen und dann eine Axt zu nehmen und das rauszuhacken, eine Säge zu nehmen und diesen so richtig lustvoll das Ding irgendwie auseinanderhacken, so. Und das ist, danach habe ich mich, glaube ich, gefühlt wie so ein Säugling, so. Ich war so, oh, ist das schön. Ich bin so frei. Das ist eine Zerstörung, die ich wirklich, oh, die merke ich richtig, wenn ich dran denke, da gehe ich jetzt nochmal dahin innerlich und bin gleich nochmal entspannt. Das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht.
Das hört sich gut an.
Ja. Mache ich auch viel zu selten, merke ich gerade. Ich müsste mal wieder so eine Hütte auseinanderkloppen.
Aufbauen ist wahrscheinlich sowas Ähnliches, oder?
Aufbauen interessiert mich im Hüttenbereich nicht so. Aber im Zerstörungsbereich auf jeden Fall.
Also eher abbauen, aber sozusagen schnelles Abbauen.
Schnelles Abbauen, also die Zerstörung, die, also nicht, es gibt ja da auch unterschiedliche Zerstörungen, also wenn du es unternehmerisch anguckst, dann ist es ja oftmals geplant, dann gibt es, wer ist die Konkurrenz und die muss jetzt zerstört werden und wir bauen unser Haus dann da drauf und so weiter und das verfolgt ja alles so einen Plan. Aber ich finde ja, das Schöne an der lustvollen Zerstörung ist ja, wenn so ein Haus ist, das ist einfach Kaputthaus. Da gibt es keinen Plan. Da gibt es einfach, das Ding muss bestenfalls so klein gehackt werden, dass es danach Brennholz ist und in die Feuerschale passt. Und das ist so der einzige Plan, der dahinter steckt. Und das mag ich daran. Also ich mag eine Zerstörung, die keinen Plan, die keine Strategie verfolgt. Die sich nicht so am, das mag, genau, das finde ich gut. Aber wenn Zerstörung, da sind wir schon mittendrin, einen Strategieplan verfolgt, dann finde ich, dann ist es irgendwie, dann merke ich, da gehen meine Schultern hoch, wenn ich dran denke.
Sowas wie jetzt ein Angriffskrieg gegen die Ukraine zum Beispiel.
So, unbedingt, so wenn du sowas nimmst, aber du kannst es auch geschäftlich nehmen. Du kannst es auch, also das sind ja, wir haben Zerstörung ja immer. Zerstörung ist ja auch
kosmisch. Teil des Kapitalismus?
Teil des Kapitalismus, nee, aber auch Teil des Universums, ne? Also das ist, wir lieben, also es ist, alles ist, jedes Jahr wird die Natur, also sozusagen die Bäume, geht wieder runter, fängt es wieder an, das ist ja sozusagen, wir leben in einem Kreislauf aus Zerstörung und wieder Neuanfang, Chaos, daraus entsteht wieder etwas Neues. Bestimmt sind PhysikerInnen jetzt hier, die zuhören, die können noch was über das Universum erzählen, aber ich nicht. Aber die Zerstörung ist ja eine, es ist in uns drin.
Für mich wäre das jetzt eher so, also wenn ein Baum seine Blätter abwirft, zerstört er sich ja nicht, sondern dann ist er ja eher im Fluss. Mit. Dann ist er nicht, also wenn ich den fälle, dann würde ich sagen,
so würdest du definieren, Zerstörung.
Eher Zerstörung. Mhm. Aber wenn er dem Kreisler folgt, würde ich sagen, dann ist alles okay. Während so ein Urknall natürlich, so ein Meteorit, der so voll...
Erstmal.
Das ist schon eine ordentliche...
Das ist eine Art ordentliche Zerstörung.
Ja. Das ist schon ordentlich was am Arsch.
Und dann ja aber auch, wenn...
Aber auch so zufällig. Zerstörung ist ja schon sowas Zielgerichtetes.
Ja.
Also das finde ich ist auch so, also das bekannteste Zerstörungsvideo ist vielleicht das von Rezo irgendwie gewesen, ne? Die Zerstörung der CDU. Mhm. Da ging es ja ganz, also das war ja sozusagen, was wird getan und wer. Und das war die Ansage und das ist dann auch daraus erfolgt oder so, das ist dann so durchgeführt worden. Und ich glaube, das ist so, auch wenn du sagst, die Hütte, Zerstörung, dann ist die Hütte danach in der Feuerschale. Das ist, glaube ich, das, was ich spannend finde an dem Thema, nämlich es gibt ja viele, gerade jetzt so in unserer politischen Debatte oder auch in unserer Instagram, die ist ja dann noch sehr politisch geworden, Debatte, gibt es ja jetzt dann auch unterschiedliche Meinungen dazu, wie sehr man etwas zerstören darf und ob das so, nämlich ich finde Zerstörung auch super, wenn man diese Hütte macht und wenn man seine eigene Hütte kaputt macht.
Ja.
Aber dieses sich zusammenzutun, um etwas zu zerstören, das ist eigentlich gar nicht besser, als wenn sich irgendwie ein großer Konzern sich überlegt, diesen kleinen Keim da, den kaufe ich und wenn ich den nicht kaufen kann, dann zerstöre ich den.
Ja.
So tickt ja unsere Wirtschaft sehr oft. Und das machen wir jetzt aber gerade auch nicht nur top-down, so wie es früher war, sondern wir machen das jetzt auch bottom-up über Social Media und zerstören Menschen und Menschenleben und Perspektiven. Und manchmal ist es ja auch, und ich frage mich, das ist ja so, darf man denn mit allen reden? Und die Antwort ist ja ganz klar, nein, mit Nazis darf man nicht reden. Aber mit allen anderen haben wir ja eigentlich uns dann geeinigt, darf man reden. Und mit denen muss man sogar reden und irgendwie kommunizieren. Und das ist ja gerade nicht, nicht gegeben, sondern da sind wir schon auf so einem sehr zerstörerischen Pfad. Und das zerstört mich, stört mich.
Das zerstört dich auch.
Mich gerade nicht.
Was meinst du denn, woher diese Lust der Zerstörung kommt? Also wir erleben das ja gerade wirklich in großem Ausmaß in der Welt. In der großen, großen Welt, also da reden wir jetzt auch von der Umwelt. Wir erleben das aber auch in der, ja, in der Business-Welt.
Mikro, Makro, überall.
Überall ist Zerstörung angesagt. Und wir haben ja erst gesagt, die Selbstzerstörung kommt eigentlich immer aus einer Ohnmacht heraus. Dass das irgendwie etwas ist, ich fühle mich ohnmächtig, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich betäube mich. Und in dieser Betäubung findet eine Selbstzerstörung statt, wenn die zu viel wird. Mhm. Und jetzt frage ich mich, woran liegt das, dass die Weltordnung, wie wir sie kennen, so zerstört wird? Und ja auch, das muss man auch sagen, bewusst und geplant. Das ist ja nicht zufällig, sondern, du hast es auch schon gesagt, das ist nicht, das, ne, das folgt einer, ja teilweise auch wirklich einer Strategie. Was denkst du, wer das kommt?
Also ich muss die ganze Zeit, ich bin richtig heiß drauf, es jetzt zu droppen. Ich habe mich die letzten Tage ein bisschen mit Star Wars beschäftigt, wegen eines sehr wichtigen Termines.
Zu dem Termin kommen wir aber noch.
Zu dem Termin kommen wir noch, aber das Zitat von Yoda ist wahnsinnig passend, nämlich aus Angst wird Wut, aus Wut wird Hass und Hass erzeugt Leiden. Und das ist ja so ein bisschen die Kette der Zerstörung. Das ist, hat sehr viel mit Angst zu tun. Ne? Wir haben ja Angst, dass wir sterben. Und wenn unsere Umwelt uns nicht mehr aushalten kann, weil wir sie kaputt gemacht haben, dann sterben wir alle. Und das ist ja so ein bisschen auch das Narrativ von vielen Klimaschützenden und so, dass es einfach super gefährlich ist, dass wir so Extinction Rebellion, ne? Das ist ja so, wir haben Angst vor der Ausrottung, aber aus dieser Angst entsteht eben auch Wut und dann sind ja die Autofahrer total sauer, ne? Die Autofahrenden, und die sind dann wütend und dann entsteht Hass und dann entsteht Leiden und so, in diesem Kreislauf befinden wir uns ja die ganze Zeit, ne? Dass da irgendwie, und eigentlich müssen wir, glaube ich, viel schneller bemerken, wenn wir Angst haben, dann sollten wir uns dieser Angst widmen.
Ja.
Und nicht dann überlegen, wer ist jetzt daran schuld und wütend auf jemand anders sein, sondern es ist total wichtig, sich seiner eigenen Angst zu stellen und mit dieser Angst zu sein und okay damit zu sein, auch Angst zu haben. Das ist total, also für mich ist das eine der krassesten Entdeckungen der letzten Jahre, dass es okay ist. Ich meine, in unserem ersten Podcast haben wir über Panikattacken geredet, das ist Todesangst, zusammengefasst. Und dieser Angst, mehr Platz zu geben, gibt mir die Möglichkeit, nicht wütend zu werden.
Und diese Angst auch als das zu sehen, was es auch sein kann.
Sein zu müssen, übrigens. Ich kann ja trotzdem wütend sein, aber ich werde nicht mehr wütend, weil ich so eine Angst habe und bin dann aus einem ganz falschen Grund eigentlich wütend, sondern ich kann dann was anderes sagen, kann das Gefühl teilen, dann entsteht was ganz anderes, als wenn ich Angst habe und dann von Wut direkt zu Hass springe und irgendjemand anderen volle Kanne in die Pfanne kloppe, weil ich so Angst davor habe.
Weil ich Angst vor vielleicht was ganz anderem habe.
Ja klar,
ja, also genau.
Ich meine, nehmen wir jetzt Finn Kliman, der da wirklich Scheiße gebaut hat und so, das will ich gar nicht in Frage stellen, da regen sich die Leute ja auf, ne? Manche, die kommentieren, die Leute, die Kommentare im Internet schreiben, regen sich darüber auf. Die Leute, die nicht, die schreiben keine Kommentare. Das ist ein komisches Missverhältnis auch so ein bisschen. Ne? Ich glaube, dass da einfach auch die Angst herrscht, auch betrogen zu werden. Also es ist ja so, wenn du an jemanden geglaubt hast und der macht was anderes als das, was du dir gewünscht hast, das willst du ja nicht. Das ist ja, wenn ich in meiner Beziehung betrogen werde von meiner Partnerin, dann das will ich ja nicht, dass mir das passiert. Dann bin ich ja sauer auf die. Mhm. Aber in Wirklichkeit habe ich ja Angst, dass sie mich verlässt und dass sie vielleicht jemand anderen besser findet.
Und das heißt für dich so eine Angst, die wir haben vor solchen Dingen, dass wir betrogen werden könnten, in ganz anderen Kontexten, die kann dazu führen, dass wir sagen, dann sehen wir jemanden, der das offensichtlich gemacht hat und dann können wir es dort abladen und sagen...
Volle Kanne. Dann geht so die ganze, weißt du, wir fühlen uns ja auch, es ist ja eine Zeit, in der wir die ganze Zeit das Gefühl haben, beschissen zu werden. Mhm. Weißt du, Masken sind brauchen wir gar nicht, kannst eine Stoffmaske anziehen, das ist alles nicht so wichtig. Oh, jetzt sind Masken super wichtig. Impfung sofort, oh, AstraZeneca doch nicht, ah, jetzt doch, ah, jetzt 3, 2, 1, wir werden nie wieder einen Lockdown haben, 4 Lockdowns später laufen wir auf den 5. Lockdown zu. Das ist ja gar nicht, und das sind ja aber alles, viele Sachen sind dabei, die sind gar nicht böse Absicht oder Betrug oder wir sind verarscht worden, aber es fühlt sich ja durch 27 Narrative durchgedreht, manchmal so an.
Ja.
Als ob man, das ist so eine Art Kontrollverlust, es ist Unsicherheit, es ist eigentlich Angst, dass einem was passieren kann. Das ist ja auch total unsicher gewesen und in der Pandemie war diese Angst allgegenwärtig, ja, mhm. Das war ja alle hatten und dadurch ist aber eine Wut in die Luft gekommen, die eigentlich aus dieser Angst resultiert ist und daher kommt auch der ganze Hass. Also wenn du fragst, woher kommt der ganze Hass, der kommt aus Angst.
Mhm.
Also ich habe es jetzt einfach, weißt du, ich nehme einfach Yoda so, als ob es die Wahrheit ist. Aber es ist ja auch so.
Yoda ist schon ein bisschen die Wahrheit. Und es ist ganz interessant, dass das ja, ich meine, wann ist das entstanden? In den 70ern, Star Wars. Ende 70er. Mhm. Da ist mal wieder so dieses, was mich immer, als du das erzählt hast, hatte ich so einen kleinen Schauer, diese Macht der Kunst, auch eine Vorhersage zu treffen, auch so ein bisschen schon vorab zu erklären, wie Dinge so funktionieren, in so einzelnen Sätzen. Also das ist ja, das fasst ja die Weltordnung zusammen.
Ja, in den 80ern gab es ja auch einen eisernen Vorhang und so, ne? Also das war nicht nur die Zukunft, das ist auch schon die Vergangenheit.
Ja.
Und der Witz an unserer Zivilisation ist ja, wir machen ja nichts Neues, wir wiederholen ja die ganze Zeit Dinge und das macht man typischerweise, wenn man traumatisiert ist und das sind wir ja, sonst würden wir ja alle zusammensitzen und alles lustig finden, aber es gibt ja ein kollektives Gefühl von Angst auf unserem Planeten und das führt immer wieder zu Wut und führt dann zu Hass
und dann zu
Leiden.
Und dann zu Zerstörung.
Genau, und der Hass ist die Zerstörung und daraus resultiert Leid.
Ja. Das Interessante ist, was ich gelesen habe, ist, dass es das haben... eine Uni in Bielefeld, glaube ich, war das, bin jetzt ganz sicher, dass sich Trauma in der DNA festsetzt.
Mhm.
Das fand ich total spannend. Also, dass du wirklich in den Zellen feststellen kannst, dass jemand Trauma erlebt hat und dass du das aber auch wieder heilen kannst. Du kannst durch Psychotherapie, kannst du das wieder wegkriegen. Also das heißt, dieser ganze Bums, den...
Mach bloß keinen, das verändert deine DNA.
Das verändert deine DNA. Ja, das ist, ich fand das total interessant. Also mir war es vollkommen neu, dass ich, also manchmal, natürlich merkt man manchmal körperlich, wenn einem was passiert ist, logischerweise, aber dass es sich wirklich in der DNA festsetzt, das finde ich wirklich erstaunlich. Und aber eben auch, dass die rausgefunden haben, du kannst das heilen, du kannst eine Therapie machen und dann geht das auch wieder weg. Und wenn wir mal überlegen, woher wir auch kommen, geschichtlich kommen, auch in diesem Land kommen, also was da, und da rede ich jetzt nicht nur vom Zweiten Weltkrieg, sondern auch alles, was DDR passiert ist. Dem Ersten Weltkrieg, dem Zweiten Weltkrieg. Und ein Land baut sich auf und wird dann auch wieder zerstört. Und die Glaubenssätze, die Menschen in der DDR hatten, was sie gedacht haben, was so sein wird, das wird auch zerstört. Und das ist ja nie wirklich bearbeitet worden.
Nee.
Und das setzt sich so weiter fort, ne? Das ist interessant.
Wir haben keinen Platz für Heilung, ne?
Ja. Also,
und dieses, das, wo früher vielleicht so die Kirche als Instanz für irgendwie Heilsbringer, ja, Jesus ist ja, soll ja der Heilsbringer eigentlich sein für die Menschheit. Das, wo das stand, da ist ja jetzt gerade nicht mehr viel, ne? Also für die neuen Generationen, wobei ja auch jetzt eben was Neues kommt, nämlich Psychotherapie ist ja plötzlich was, wo man hingehen kann, ohne dass einem die Leute sagen, dass man bekloppt ist.
Wenn du einen Platz kriegst.
Wenn du einen Platz kriegst, genau, was ja auch total interessant ist, es ist ja nicht so, dass es weniger Therapeutinnen gibt als früher, es gibt ja viel, viel mehr, aber es gibt trotzdem zu wenig Plätze, einfach weil die Nachfrage steigt, weil die Leute ja anscheinend sich darüber bewusst werden, dass sie was verändern wollen, was ja halt super positiv ist. Das ist ja total gut. Also es ist trotzdem schrecklich, dass es nicht genug Plätze gibt und das ist ein riesiges Problem und wir müssten da viel mehr rein investieren. Aber dass psychische Gesundheit überhaupt Nachfrage erhält, das war ja früher einfach nicht so. Da gab es so, wenn man wirklich, weißt du, ist sozusagen jetzt zitiert, wenn man wirklich ein Problem hat, dann, wenn es gar nicht mehr geht, dann geht. Und jetzt ist ja so, dass man schon merkt, okay, irgendwie muss dann in meinem Leben wiederholen sich, ich hole mir Hilfe, wie wenn ich mir ein Bein breche, gehe ich ja natürlich auch zum Arzt. Also mache ich das auch so rum.
Und so kann ja die Ohnmacht, ne, das ist ja manchmal der Gedanke da, ich kann sowieso nichts ändern. Ich als Philipp, als Matze, als Caroline, als Aida, Moody, wir können nichts ändern. Aber in dem Moment, wo du, also da kannst du es ja dann doch ändern, weil du musst es ja wirklich erst bei dir ändern. Also du musst ja erst deine eigenen Zellen heilen und bei dir anfangen. Also vorher kannst du gar nicht in den größeren Raum gehen.
Ich finde es voll schön, was du sagst. Ich habe gar nichts entgegenzusetzen. Normalerweise sage ich doch dann so, nee, warte mal, es ist doch so und so und so, aber hier ist, ich bin vollkommen,
wollen wir miteinander schlafen?
Ich flohe mit dir. Soweit bin ich noch nicht.
Ach so. Also das fand ich durch diese Forschungssache ganz interessant, weil du es eben doch, du kannst es halt doch ändern. Du kannst es wirklich ändern.
Voll, und es ist ja sogar intergenerational, ne? Also es ist ja, es ist nicht nur so, dass du dein Trauma hast, sondern also in unserer Thomas-Hübel-Arbeit, wo wir da, gibt es ein Ding.
Thomas-Hübel, wer ist das?
Thomas-Hübel ist der mystische Lehrer, bei dem ich gerade meditieren und kollektives Trauma heilen praktiziere in einem Zwei-Jahres-Programm.
Für 8.000 Euro.
Ja, aber das sind auch 80 Workshop-Tage, also es ist 100 Euro pro Workshop-Tag. Bettina ist teurer, muss man ganz klar sagen. Aber die hat ja auch bei dem gelernt, deswegen das skaliert, das Modell.
Heilung, es ist skalierte Heilung.
Ja gut, wieso sollte man an Heilung, also wirklich jetzt ernste Frage, wieso sollte man damit kein Geld verdienen? Man darf ja auch mit Zerstörung Geld verdienen, ne? Also das ist so, finde ich, da wird dann plötzlich ganz genau drauf geguckt, ne? Aber es ist... da können wir direkt wieder zu Finn Kliman zurückgehen. Da gibt es eine wunderschöne Metapher, nämlich wenn du dir vorstellst, dein Rückgrat ist das Ende von Generationen von Rückgraten, die sich gepaart haben. Also deine Eltern haben ja auch beide ein Rückgrat, das ist dein zentrales Nervensystem, ist ja im Gehirn und also das Rückgrat endet ja im Gehirn, also Hirn und Rückgrat lösen wir mal so raus, ja. Das ist sozusagen dein kognitiver Teil und das kommt aus zwei Wirbelsäulen, weil da ja auch dann DNA herkommt und da sind wieder zwei vor und wieder zwei vor und wie alt ist die Menschheit? Ein paar Millionen Jahre, das heißt da sind so ein paar tausend Generationen, ein paar tausend Rückräder, Wirbelsäulen, auf denen du aufbaust. Und diese ganze Information, alles, die ist natürlich, wenn sie 2000 Jahre alt ist, ist das weiter weg als jetzt irgendwie dein Opa, aber es ist trotzdem noch da. Und jetzt kriegst du diese ganze Information in deiner Wirbelsäule und deinem Gehirn, das ist daraus zusammengesetzt, du bist daraus gebaut aus diesen Teilen und du hast keine Bedienungsanleitung. Und jetzt sollst du irgendwie schlau daraus werden. Das geht natürlich nur in Selbstreflexion und in Beschäftigung damit, was die Informationen sind. Nämlich sonst. Hi. Sind wir noch im Fernsehen?
Jetzt waren wir noch im Fernsehen.
Nicht nur im Audio, sondern jetzt auch Video.
Ja.
Das Bild finde ich total hilfreich, um zu verstehen, warum das so komplex ist. Und warum es sich lohnt, sich damit zu beschäftigen, nämlich da ist ganz viel Information, da wissen wir gar nicht, also es ist ja auch so, ich habe manchmal so Momente, da denke ich so, warum habe ich denn das jetzt gemacht? Wo kommt denn das her? Und vielleicht hat gerade meine Mutter eigentlich was gemacht. Und die
oder
hatte was von ihrer Mutter.
Ja?
Also kenne ich auch von meiner Partnerin, die manchmal dann irgendwas und dann quatsche ich mit ihr und sage, was war denn das? Und sagst du, keine Ahnung, aber es war echt
Da kam
ich war
grade,
nicht so richtig ich selber. Und dann ist man so, aha, okay. Also,
das Gefühl kennt man ja, ne? Dass ja. man wirklich sagt, man steht so neben sich, guckt so kurz und man, hä, wer ist denn das gerade, der da irgendwie so rumschreit oder irgendwas ganz Doofes macht und irgendwie ungerecht
bei
ist?
Bei Kindern ist das ja super präsent, die unterdrücken ja noch nicht so viel.
Ja.
Da darf ja alles fließen,
ja.
wenn es fließen darf. Und dann, das ist ja auch ganz spannend, wenn das nämlich da sein darf, das merke ich zumindest bei meinem Kind, wenn der so einen Wutanfall hat oder so. Und wir sitzen da zusammen und der ist einfach super wütend und ich muss gar nicht mehr wütend werden oder sowas. Ich kann einfach mit ihm sitzen und er ist halt super wütend, bis er mich halt haut. Dann sage ich, hauen will ich nicht. Ist okay.
Ja.
Und dann geht das ja einfach so weg. Und dann sage ich, irgendwann willst du auf dem Arm. Und dann will er eigentlich Nähe und dann ist es okay.
Mhm.
Dann ist das rausgespült.
Ja, ich kenne das auch, wenn ich zum Beispiel in das Kinderzimmer meines Sohnes gucke und der baut sich mit Kaplerstein irgendwie die verrückteste Welt auf. Und dann sehe ich aber auch, mit was für einer Freude er das kaputt macht.
Mhm.
Und das ist ja dann auch genauso diese Hüttenzerstörung, diese lustvolle einfach pum. Und dann fliegt das einmal komplett chaosmäßig einmal durchs ja. komplette Zimmer. Und dann bleibt so. Interessant, dass das Kinder noch so machen. Ich habe gesehen, dass es in Berlin und in Wien gab es eine Weile einen Wutraum.
Echt?
Ja, ist ein paar Jahre her. Dachte ich, wie geil. Was für eine gute Idee. In Wien war das auf der Museumsinsel, nee, Museumsquartier. Und da konnte man hingehen, war natürlich in Bezug auf Kunst, konnte man hingehen und mit einem Baseballschläger auf Sachen eindreschen. Und dachte ich, das bräuchten wir eigentlich in jeder Stadt. In jedem Ort brauchte man so einen Raum, wo man hingehen kann. Da stehen ein paar alte Bretter, ein paar Glasscheiben. Das ist ja auch dieses...
Altes Auto.
Ich liebe das ja auch, im Glascontainer irgendwie Flaschen zu donnern. Die reinzuknallen und wenn die zerklären, das finde ich richtig super.
Aber lustig, ne? Das ist keine, so, wir werden so uns immer bewusster darüber, Menschen haben ja Emotionen, ne? Die haben irgendwie, die fühlen Sachen, so, die spüren irgendwas, dann haben sie Emotionen, dann haben sie Gedanken und eigentlich ist natürlich alles eins. Dann gibt es noch irgendwie so eine Art kollektive Ebene. Und für viele der Emotionen ist kein Platz im Alltag.
Nee, du hast es für Freude, da kannst du auf ein Konzert gehen, du gehst in eine Bar, Party und so weiter und so fort. Aber es gibt ja wirklich, deswegen ist Wut. Wo gehst du hin mit Wut?
Nee, Wut und Trauer ist.
Wut und Trauer gehst du auf den Friedhof, da sagst du so, oh, hier haben wir mal groß, da muss aber schon jemand sterben, damit du das mal irgendwie da hingehen darfst, da haben wir die großen Hecken, dass das auch niemand sieht.
Aber traurig macht man meistens alleine.
Ja.
Das ist nichts, was kollektiv ausgelebt wird und Wut auch am besten.
Das ist ja genau. Und Wut wird ja auch extrem, also das haben wir auch schon mal besprochen, wenn du.
Es sei denn, du bist Chef. Ja.
Ja.
Hast du meine Schuhe eigentlich schon gesehen?
Ich habe deine Schuhe schon gesehen. Ich sag dazu jetzt gar nichts mehr zu diesen Schuhen. Ich sag einfach.
Ich dachte, das findest du gut.
Ich finde das gut, aber ich finde es. Also du hast wirklich.
Hier ist viel los in der Straße, ne?
Ist richtig viel los. Also das war früher ehrlich gesagt nicht so, oder?
Finde ich auch. Es war eigentlich war es hier ruhig. Und jetzt ist hier Räder und Autos und Motorräder mit Beiwagen.
Oder wir sind Hunde. Älter geworden und sind empfindsamer. Sind mehr bei unseren Gefühlen.
Nee, es ist voller und es ist auch lauter als sonst.
Ja, ja. Stimmt schon, ne?
Ja, ist so.
Ist ein bisschen anstrengend. Wollen wir wieder reingehen?
Wir können ja...
Ist es uns zu krass?
Ja, also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir den Moment zerstören. Es ist okay, wenn es uns stört, reinzugehen.
Dann gehen wir rein.
Ja, können wir gehen rein.
Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den Werbepartner der heutigen Folge vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist die Coro Drogerie. Vielleicht fragt ihr euch auch manchmal, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgeführt werden und warum uns ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung unserer Alltagshelfer trennt. Und weshalb sind gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar? Das fragen Coro sich auch und denken deshalb Handel neu. Ihre Großpackungen sind dabei ein Zeichen ihres Ansatzes, einen bewussten Konsum zu etablieren. Dazu hat Coro kürzlich die Preise gesenkt. sind, um das Einkaufen für euch noch attraktiver zu machen. Wo passiert das schon heutzutage? Wenn man bei uns nach Hause kommt und den Küchenschrank aufmacht, dann wird man sehen, dass es bei uns eigentlich nur noch Koro gibt. Es fängt an bei der Hafermilch für das Müsli am Morgen. Dann natürlich auch das Müsli für die Hafermilch kommt auch von Koro. Der Matcha-Tee kommt von Koro. Die kleinen Snacks für zwischendurch kommen von Koro. Die Tomatensauce kommt von Koro. Der Apfelmus kommt von Koro. Und dann, wenn wir abends auf dem Sofa sitzen und noch ein bisschen snacken wollen, dann kommen die Snacks auch von Koro. Eigentlich ist unsere Küche eine Koro-Drogerie, wenn man mal ehrlich ist. Und wenn ihr Lust habt, dass es bei euch genauso aussieht oder vielleicht auch ein bisschen kleiner, ihr könnt euch das ja aussuchen, dann benutzt den Gutscheincode HOTELMATZE. Das wird alles groß geschrieben. Dann bekommt ihr nämlich 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Koro. Und dieses gesamte Sortiment ist sehr, sehr groß. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an meinen tollen Werbepartner Koro Drogerie für die Unterstützung.
Aha. So, jetzt gehe ich hier rein. Jetzt bin ich schon drin. Hey Matze, wo bist du? Komm. Komm rein. Hier ist es schon viel besser. Hier halt's noch ein bisschen. Aber gleich gehen wir. Jetzt gehen wir gleich zu Angelos wunderschönen Schallschutzelementen.
Oh, Leute, da ist es für euch auch angenehmer. Das klingt da nicht
mehr so rauschig. Oh, das ist aber schön. Ein
ruhig.
Ort der Ruhe.
Ja. Bringt mich Heilung. Weil du erst gesagt hast, Religion gibt es nicht mehr. Kirche gibt es nicht mehr.
Das ist natürlich jetzt.
Also, oder spielt nicht mehr so eine große Rolle. Aber was auch zur Heilung, habe ich auch gelesen, ist Beten.
Ja.
Und natürlich auch sowas wie Meditation.
Na, Beten ist ja sowas wie Meditation.
Genau. Also durch dieses Atmen, was du so zwischen den Versen hast, also das ist quasi Heilungsprozess.
Ja, und du liest ja auch, das ist ja wie Mantras oder so, das ist ja auch in allen Religionen sehr, sehr ähnlich. Also bei der Meditation ist ja der Witz, dass man nichts sagt und dann versucht auch an nichts zu denken und dann und sich eigentlich eher mit sich selber beschäftigt, während in den anderen Religionen ja Texte rezitiert werden für sich selber, auch mit dem Rosenkranz oder so, ne? Das ist ja eine Art Meditation, ne? Wenn du 100-mal das Vaterunser aufsagst, dann denkst du ja nicht mehr an den Inhalt davon, sondern es hält deinen Kopf frei von allem anderen außer diesen Worten. Allerdings sind da ja immer noch diese Worte. Also das ist so, deswegen ist Einatmen, Ausatmen, ist natürlich wertfreier als irgendwie Gott, unser Schöpfer, der Allmächtige.
Hilft aber auch manchmal.
Kann helfen, ja. Kann ja auch ein gutes Gefühl sein, einen allmächtigen über sich zu wissen, der auf einen aufpasst. Also das ist so, das ist schon, es wäre schön, wenn es Gewissheit gäbe, nämlich dann müsste man selber, dann wäre man nicht mehr so verantwortlich dafür, jetzt irgendwie sich selbst retten zu müssen, wenn es ganz sicher ist, dass am Ende alles geil wird. Also stell dir vor, es gäbe Gewissheit darüber, dass wir im Tod im Himmel landen und alle sind happy.
Wenn diese Gewissheit...
Es wäre sozusagen 100%. Es ist komplett safe. Wie nice dann das Leben wäre, weil man keine Angst mehr davor haben müsste, zu sterben und irgendwas zu schaffen in der Zeit. Man könnte ja sagen, ach so, ich gehe sozusagen von Planet Erde, gehe ich dann auf Planet Himmel und bin ich dann in einem anderen Zustand. Ich weiß genau, wie das aussieht. Ich glaube, das ist ja so die große Angst vor dieser Unkontrolle, dass wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Und deswegen versuchen wir ja, hier zu bleiben für immer und uns unsterblich zu machen in unserem Handeln, also manche.
Wobei dieses Wissen, ich glaube, da würde ich dir zum Beispiel dann doch widersprechen. Als ich in Indien war, da gibt es ja quasi der Hinduismus, der große Superstar, der religiöse, und da ist der große Glaube ja der Glaube an die Wiedergeburt. Und wir sind durch Indien gefahren, was ein wunderschönes Land ist. Und aber in diesem Land ist so viel Müll. Das ist ein Wahnsinn. Also da ist, und auch wenn du durch Varanasi läufst, die Leute spucken einfach irgendwo hin, das ist alles irgendwie so ein bisschen Wumpe. Und ich konnte mir das nicht erklären und habe dann mit dem Inder gesprochen und der sagte, naja, wir können das doch einfach im nächsten Leben besser machen. Und da ist quasi dieses, naja, wir kommen eh wieder. Und es ist doch alles, dann machen wir es halt, räumen wir einfach das Zimmer beim nächsten Durchlauf auf. Und deswegen gibt es da, also so, das hat er mir erklärt, das war jetzt wirklich eine Single Story.
Das ist eine repräsentative Umfrage von einer Person durchgeführt. Ja,
repräsentative Umfrage. Aber das leuchtete mir so ein bisschen ein in dem Moment, wo ich dachte, okay.
Ja, wenn es Sinn macht, dann reicht es auch, eine Person zu fragen.
Ja, habe ich jetzt auch gerade gemerkt. Meine Güte. Ja.
Ich finde das schön. Ist doch okay.
Ich will
deine Illusion jetzt auch nicht zerstören, dass das.
Und ich wollte deine Wut will ich zerstören. Nein, ich will dein Glaube daran auch nicht zerstören, dass wenn man wüsste, dass alles gut werden würde, dass man dann auch...
Das ist schon okay, also das wäre vielleicht sogar eher erhellend, weil ich ja auch nicht weiß, ob das so ist.
Ja, das ist genau. Ich habe zumindest eine Umfrage mit einer Person gemacht, du hast mit keiner gesprochen.
Ja,
also von daher
und dir scheint es nicht einzuleuchten, deswegen habe ich sozusagen, meine Umfrage ist so, mein Gegenüber sagt, das stimmt nicht, das sehe ich anders.
Dann war's das jetzt mit dieser These. Ja,
also das kann ich auflösen. Ne?
Was ich ganz schön fand.
In der Charité gibt es übrigens auch so eine Forschung. Der Master Adli hat auch ein Buch darüber geschrieben, mit Fokus auf geflüchtete Menschen, wo sich dieses Trauma der Flucht vererbt. Also intergenerationales Trauma ist das. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber kann ich nochmal raussuchen. Das ist auf jeden Fall richtig faszinierende Forschung, was dabei rauskommt und auch was total viele Sachen erklärt, warum man in bestimmten Situationen sich irgendwie verhält und man merkt dann, okay, krass.
Lass uns mal, also wir haben ja quasi Zerstörung, wir haben jetzt auch mal geguckt, Heilung passiert eigentlich in erster Linie, kann eine Zerstörung auch aufhören oder diese Wut aufhören, wenn man sagt, okay, ich begebe mich selbst in eine Selbstheilung. Und dann, erst dann, wenn das stattgefunden hat, kann es auch in den größeren Raum geben. Mhm. Ich fand es ganz schön, du hast mir eine Geschichte erzählt.
Ist auch Work in Progress, ne? Man muss sich jetzt nicht in eine dunkle Höhle setzen und
natürlich.
Aber sich damit zu beschäftigen, ist schon.
Also und diese Aufgabe hat jeder und jede im Grunde, also oder kann sich diese Aufgabe nehmen und auch meditieren gehört dazu, beten gehört dazu.
Wir sollten das gesellschaftlich so verankern, dass auch jede dazu die Chance hat, irgendwie das zu machen und das wäre irgendwie gut, glaube ich, wenn, ja, aber voll, das wäre richtig gut.
Aber wenn es dann weitergeht, wenn man sagt, okay, wir gucken jetzt, da ist jetzt, wie schafft man es denn, Brücken zu bauen? Weil das geht ja, also dieses Zerstören ist ja auch immer etwas, ich oder wir gegen das. Und Störung an sich ist ja nichts Schlechtes, das haben wir am Anfang schon gesagt. Störung, wenn alte Systeme nicht mehr funktionieren und uns eigentlich kaputt machen, dann macht kaputt, was euch kaputt macht, ne? um die Tonsteine Scherben zu zitieren. Das ist ja was Gutes, so, aber es muss ja nicht mit einem Baseballschläger sein, sondern es kann ja auch wirklich sein, komm, lass uns mal eine Brücke bauen. Und ich fand, du hast mir eine Geschichte erzählt, die ich wirklich, wirklich schön fand, wie man das machen kann und dabei sogar sehr, sehr humorvoll sein kann. Möchtest du darüber ein bisschen sprechen?
Ja, voll gerne. Wir setzen uns ja seit längerer Zeit hier für diese neue Rechtsform ein und die bleibt immer mal irgendwo hängen.
Die neue Rechtsform?
Ach so, dieses Verantwortungseigentum. Einhorn gehört ja sich selber, wir haben es in eine Stiftung gegeben und wir wollen, dass es neben der normalen GmbH eine GmbH ein Verantwortungseigentum gibt, also ist die dann nicht mehr so, dass die Profite ausgeschüttet werden an die Investorinnen und Inhaberinnen und dass man die Firma jederzeit veräußern kann, also so wie Startups das jetzt normalerweise machen, sondern diese Firma ist unverkäuflich und die Profite bleiben in der Firma und werden dann innerhalb der Firma auch ausgegeben, aber nicht an sozusagen als Gehalt, sondern in die Wertschöpfungskette zum Beispiel, also bei uns in Kautschuk und in feministischer Arbeit. Und klar, ich glaube, das ist die Zukunft, um nachhaltige Unternehmen zu bauen. Deswegen kämpfen wir für diese Rechtsform. Und das ist eine ganze Gruppe von Leuten, die sich darum kümmert. Um Armin Steuernagel vor allem drumherum, würde ich jetzt sagen. Und wir hatten so ein bisschen, wir reden da super oft mit Politikerinnen, also auch mit Peter Altmaier haben wir gesprochen, wir haben mit Habeck, der hat uns auch ganz oft erwähnt und sowas.
Steht auch im Koalitionsvertrag
als? Es steht im Koalitionsvertrag, genau. Und jetzt hängt es aber so ein bisschen.
Im Koalitionsvertrag steht was drin?
da steht, dass es eine neue Rechtsform geben soll. Und das, also das Verantwortungseigentum steht sozusagen als To-Do-Liste der neuen Regierung drin. Aber wir dachten irgendwie jetzt, okay, es steht drin, das heißt, übermorgen ist fertig, aber es gibt natürlich noch andere Prioritäten und es ist ja gerade auch eine noch wildere Zeit, ja, Corona, in der Ukraine ist Krieg, es müssen irgendwie, viele Gesetze müssen gemacht werden und unser Ding ist ja so eine Art Gesetz, ne, ist ja eine Rechtsform. So, und das liegt jetzt so ein bisschen. Und dann haben wir irgendwie, schreiben wir den Leuten natürlich immer irgendwie Briefe und laden die ein und sagen, wollt ihr nicht mehr bei uns sprechen und können wir mit euch sprechen und so. Und an einer Stelle hingen wir so ein bisschen fest und kamen irgendwie nicht weiter. Und dann gibt es natürlich dann immer so, es gibt ja so eine, bei manchen Stellen kommt man dann ja auch nur weiter, wenn man sozusagen dagegen geht. Ja, also dass man dann anfängt zu klagen oder meinetwegen, manchmal ist, glaube ich, sogar Gewalt auch ein Mittel, was irgendwie anders nicht funktioniert, weil es irgendwie, weil sozusagen eine gewisse Art von Brutalität notwendig ist, um Denken zu verändern. Also zum Beispiel, um meinen Denkprozess anzustoßen, brauchte ich schon eine gewisse Art von jetzt nicht körperlicher Gewalt, aber wenn nicht so viel Druck auf mich gekommen wäre, weiß ich nicht, ob ich meinen Prozess so hätte anstoßen
können.
Also
du meinst jetzt nicht, da braucht mal jemand eine ordentliche Backpfeife?
Nee, das ist nie eine probate
Lösung. Also eine Gewalt
Lösung,
heißt für dich, eigentlich Druck ist eigentlich das bessere Wort.
Genau, also wenn sozusagen eine große Gruppe von Leuten anfängt zu sagen so, mach deine Hausaufgaben, es ist jetzt Zeit hier, das kannst du so nicht stehen lassen. Du liegst falsch und dann sagst du immer, wieso, ich finde es doch bla 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 und dann sagen die, nee, du liegst nicht richtig und dann irgendwann denkst du, fuck, was, wenn ich wirklich nicht richtig liege und dann liest du drei Artikel und merkst, scheiße, ich lieg wirklich nicht richtig und dann hast du die Möglichkeit, was zu lernen.
Ja.
Das tut aber sehr, sehr weh. Und ich finde, wenn man es irgendwie schafft, dieses Leid zu vermeiden und trotzdem Lernerfolg zu erzielen, dann ist das schöner. Aber es gibt natürlich immer noch den Weg des Leidens. Der ist ja immer da. Social Media funktioniert ja sehr gut, was diese Dynamik angeht, ne? Wissen wir alle. Ne? Wir sind alle irgendwie, haben alle Angst. Deswegen sind alle sehr schnell wütend und dann entsteht sehr schnell auch Hass. Das lässt sich auch sehr leicht provozieren und auslösen. Ne? Also du musst nur die Zielscheibe zeigen, vor der wir jetzt Angst haben müssen und bumm, fangen alle an zu ballern. Naja, also ich stehe ja eher auf konstruktive erstmal, also so, das andere ist ja irgendwie dann auch konstruktiv, aber es ist eben viel schmerzhafter. Ich versuche es ohne Leiden zu machen, ja, so irgendwie easy, the easy way zuerst mal. Und ich habe dann rausgekriegt, dass eine Stelle, an der es hing, dass da eine Person ist, die Star Wars total geil findet.
Also wir reden hier von einem Politiker, einer Politikerin?
Ja.
Einem Politiker?
Ja.
Ein Mann?
Ja.
Okay, wir reden einen Mann, der in einer Partei ist, der sozusagen hier etwas machen müsste, könnte, aber der sich nicht so richtig bewegt.
Ja, also.
Ja.
Ja, so. Mhm. Und genau, uns vielleicht auch nicht so auf dem Schirm hatte und bla. Sie kriegen ja viele E-Mails, ne? Das ist jetzt schon, das sind eben nicht drei E-Mails, ne?
Und ihr habt versucht, sehr, sehr den oft.
Wir haben versucht, den einzuladen und so und der kam halt einfach nicht. Und wir waren so komisch. Die Kramp-Karrenbauer war da, Habeck war da. Also Merkel hat Grußworte. Wir haben wirklich, alle haben uns irgendwie, haben das sozusagen, haben Notiz davon genommen und da ging irgendwie nichts. Und dann haben wir irgendwie so überlegt, was können wir machen? Dann habe ich halt rausgekriegt, okay, der ist ein wahnsinniger Star-Wars-Fan. Es ist nicht Söder. Vielleicht können wir da irgendwie was machen. Dann haben wir halt rausgesucht und dann meinte ich so, komm, oder waren wir so als Gruppe, waren wir so, okay, das nächste Event, wo der ist, verkleiden wir uns als Jedis und gehen dahin und machen dem so ein bisschen, halten so eine Art Rede auf die Rebellion der neuen Unternehmerin und Prinzessin Padme und Meister Yoda haben uns ausgesandt, um Liebe in die Welt zu tragen und zu teilen und unsere Galaxie und so. Und dann haben die das auch so geil designt in dieser Star Wars Schrift und haben dann nicht Star Wars, sondern Star Laws drüber geschrieben in diesem ja, und dann hat Armin sich mit Carla zusammen, die Gründerin von Octopulli, die ist Juristin und arbeitet auch für die Stiftung Verantwortungseigentum. Genau, dann sind die dahin und haben
sich verkleidet?
Haben sich verkleidet als Jedi und sind den ganzen Tag in diesem Jedi-Kostüm und haben den halt gesucht und dann mit ihm gesprochen und er hat sich total gefreut. Also die hatten dann echt einen guten Talk. Der hat den dann natürlich, das ist ja auch, bei Peter Altmaier haben wir uns ja verkleidet als die alte Rechtsform. Da haben wir gesagt, die GmbH ist 120 Jahre alt.
Ja.
Dann haben wir uns alle so ein Cutaway angezogen und sozusagen die das heißt ja auch Rechtskleid, ne? Den GmbH ist ein Rechtskleid. Dann haben wir sozusagen die Kleider von vor 120 Jahren und haben gesagt, wunderbar, wir brauchen ein neues Rechtskleid. Und diesmal halt als Jedi verkleidet. Und ich muss sagen, der Peter Altmaier hat sich auch so gefreut, uns zu sehen, in dem, weil wir wussten, dass er halt ein Literaturfable hat und dass er geschichtlich sehr, sehr versiert ist. Das ist ja ein total gebildeter Mann. Man kann jetzt mit vielen Entscheidungen, die er getroffen hat, nicht einverstanden sein. Finde ich auch, dass da viele Sachen falsch sind. Trotzdem ist das ja immer noch ein Mensch, der sich für Sachen interessiert und den manchmal da abzuholen, wo er eben ist und irgendwie eine Visualität herzustellen, das finde ich gut. Also das ist ja auch, das fordert einen ja dann, manchmal ist es ja auch schwierig, sich eine konstruktive Lösung auszudenken, auf die andere Leute dann ansprechen, aber das ist ja was, was wir total gerne machen, irgendwie uns was ausdenken, was die Leute irgendwie anspricht, womit du sie wirklich kriegst. Und er war auf jeden Fall schwer begeistert. Ich habe dann ein paar Fotos geschickt bekommen von Armin, so ungefähr Mission Accomplished, also er weiß jetzt, wer wir sind, und es war auch so ein bisschen noch die Idee, dass wenn er jetzt Star Wars guckt und die Jedi sieht, denkt er auf jeden Fall immer an unsere Rechtsform, das haben wir ihm gehörig versaut. Also oder vielleicht auch irgendwie, so, ja, das stimmt ja auch irgendwie, dass das so ein bisschen, das ist ja auch lustig, dass Jedi ja so ein bisschen was ganz Großes wissen,
ja,
aber ja trotzdem auch die ganze Zeit in so ein bisschen in die Ecke gedrängt sind. Ne? Also die, das ist noch nicht das verbreitetere Ding, sondern ja, das Imperium
schlägt zurück.
Das ist immer noch größer. Ne? Ja.
Das
und das fand ich sehr verbindend und schön, und es hat mich richtig happy, das kam gestern, das ist auf jeden Fall ein großes Bestes des Tages, irgendwie, dass man nämlich doch mit irgendwie positiver Energie und irgendwie liebevoller Arbeit und so, dass man trotzdem, dass man mit den Menschen voll reden kann und dass die Menschen dann auch da sind. Das fand ich geil.
Ich glaube, wenn man sich so fragt, also das, hier geht es ja auch wirklich nochmal, hier geht es um eine Störung, hier geht es nicht um die Zerstörung von allen anderen, ne? Hier geht es trotzdem, sagen wir möchten eine Störung des Systems und wir möchten durch diese Störung etwas Neues hinzufügen. Und das ist bei uns zum Beispiel mit Vergnügen, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, auch immer ein Punkt gewesen, sagen, wir möchten nicht anfangen und andere Stadtmagazine zerstören oder irgendwas oder Häuser abreißen und kaputt hauen zu Feuerholz machen, sondern wir wollten gerne einfach ein Häuschen daneben stellen und finden das auch total gut und was alle anderen machen, und wir machen es eben ein bisschen anders, unser Haus ein bisschen anders gestaltet und fertig. Und ich glaube, wenn man in diesen Zerstörungsmodus kommt, ob das online ist, ob das persönlich ist, in einem persönlichen Gespräch, da zu gucken, erstmal nicht darüber nachzudenken, wie kann ich diese Person oder das Haus oder die Organisation zerstören, sondern wie kann ich etwas hinzufügen. Wenn man damit anfängt, glaube ich, ist da ganz viel getan. Und das nächste ist eben zu gucken, wie kann ich mich aber auch verbinden. Also ist ja wirklich die Arbeit zu machen, sich zu überlegen, okay, die Person, die eigentlich nicht reagiert, die irgendwie, ja, findet man das ja auch doof, dass die nicht reagiert. Habe ich mir so viel Mühe gegeben, habe 3 E-Mails geschrieben, versucht Intros zu machen, der meldet sich einfach nicht. Wie blöd ist denn das?
Ist ja auch wieder Angst, ne? Ist Angst, nicht gesehen zu werden in seinem Bedürfnis, Angst, nicht gehört zu werden. Und dann wird man wütend und dann kommt der Hass. Und das ist aber dann ja eben, und dann kommt eben auch die Verletzung. Nämlich das führt ja eben nicht dazu, dass man eine Verbindung erreicht, sondern es führt ja eigentlich zu einer Disconnection.
Genau, und das ist
Entbindung.
Und sich dann dahinzustellen zu der Entbindung nicht, nein. aber dann sozusagen über den Humor und über auch ein Anerkennen des anderen Menschen, was der liebt und was der mag und wofür der so steht, was er sich interessiert, da so hinzugehen und zu sagen, sich auch ein bisschen lächerlich unter Umständen zu machen.
Absolut. Das ist ja auch Verletzlichkeit teilweise, ne? Zu merken, so, okay, wir, man kann das natürlich auch total umdeuten und sagen, ihr habt euch da sozusagen gebückt oder ihr habt euch da irgendwie den Kniefall gemacht. Aber ich finde, das ist irgendwie was Dialog auch ausmacht, dass man manchmal einfach die Unfähigkeit der anderen einen zu sehen erkennen muss,
ja,
und sich dann anders zeigen muss, um das zu tun, und dann gibt es ja eine andere Sichtbarkeit. Also man muss sich ja nicht zweimal als Jedi verkleiden. Das ist dann gesetzt.
Das,
ne?
Ist
das
durch.
Das ist dann durch. Und diese, das ist aber, ich merke auch, wie ich da manchmal so einen inneren Widerstand habe irgendwie und denke so, für den jetzt irgendwie machen wir jetzt hier so eine Show, der hört uns ja gar nicht zu und jetzt sollen wir auch noch dafür uns extra Arbeit machen, dabei will ich doch einfach nur.
Ich will doch was Gutes.
Ja, genau, und wieso sieht das, das also ich kenne dieses Gefühl wahnsinnig gut, aber it's leading nowhere.
Ja.
Also das ist nämlich genau, das ist ja die Wut, die Frustration, das ist irgendwie, und dann zu gucken, was ist eigentlich mein Bedürfnis und was wünsche ich mir eigentlich? Nämlich, ich wünsche mir ja, dass es diese Rechtsform gibt, weil ich sicher bin, dass das zu sehr viel Gutem führen wird. Und wenn ich mich dafür als Jedi verkleiden muss und einen Cut anziehen muss und das ist irgendwie die Strategie dahin, dann mache ich das.
Ich finde das so großartig, weil es auch dann wiederum, wenn man sich überlegt, die Frage der Wertschätzung, die Frage des Gesehenswerden, kennen wir auch als Unternehmer, kennen wir auch als
wenn
Partner.
Wenn zu dir jemand kommt und sich als gelber Jedi verkleidet, dann guckst du, glaube ich, auch hin. Und ich glaube, du fühlst dich wahrscheinlich auch dann sehr gesehen, weil du ja merkst, ach krass, jemand hat jetzt geguckt, was mich interessiert.
Genau. Und das ist ja auch eine schöne Form. Also nicht zu Hause zu sitzen und sagen, meine Chefin, mein Chef sieht mich nicht und ich bin so wütend und jetzt suche ich mir einen neuen Job und das geht ja gar nicht und oder mein Partner sieht mich nicht und sich dann aber einfach sozusagen auch mal zu Hause hinzusetzen mit einem Drachenkostüm, weil er einfach gerne Game of Thrones guckt. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache. Und nicht sozusagen in so eine Zerstörung, den verlasse ich jetzt oder die verlasse ich jetzt, sondern sich einfach mal richtig schön als Khaleesi verkleiden. Das ist auch eine wunderbare Sache.
Wow. Also, da gibt es natürlich auch noch Abstufungen. Achtung. Also klar, es gibt auch einfach Arschlöcher und
so
Scheißarbeitgeber und so, ne? Aber
wir sind so Hippies, Wahnsinn.
Wieso?
Wir sind echt Hippies. Ja, aber ist schön. Ja, ja. Love is the answer.
Also ich freue mich richtig, wenn du dich heute als Khaleesi verkleidest, auf jeden Fall. Wie fände Stefanie das, wenn du als Khaleesi zu Hause sitzen würdest?
Da würde sie so ein bisschen, also die kennt Game of Thrones nicht und würde dann so ein bisschen irritiert sagen, was soll das jetzt?
Schöne Nägel.
Das würde sie, glaube ich, total irritieren, ja, würde ich sagen.
Okay, aber als was müsstest du dich verkleiden?
Als Beyoncé. Das wäre schon noch eine andere Nummer, aber
das wäre gut, oder?
Das fände ich, glaube ich, schon richtig gut, ja. Wenn ich mich so als Beyoncé verkleiden würde und wie so eine Perücke aufsetzen würde, so hochhackige Schuhe anziehen würde und
ach, das wäre gut, ja.
Und dann so singen würde irgendwas und so eine Tanzperformance machen würde, da würde sie auf jeden Fall das könnte ihr gut gefallen, glaube ich.
Wann ist der Geburtstag? Das organisiere ich mit dir.
Ja.
Also Dance Coach wäre eigentlich spannend, ist vielleicht auch gut für den Rücken.
Hochhackige Schuhe,
schwierig?
Schwierig, aber ich
kann dir da so ein paar Barfußschuhe empfehlen, die dich...
Ja, ich sag mal so, Philipp, du bist ja jetzt barfuß gerade hier bei mir, sitzt du hier und ich finde, du hast sehr schöne Barfuß. Ich habe wirklich fürchterlich hässliche Füße, aber du hast richtig, richtig schöne Füße.
Ja, ich habe da ein Agreement mit meiner Frau. Wer Sandalen trägt,
muss schön,
der muss auch am Parmesan arbeiten, sonst geht es nicht. Ja? Die müssen so ein bisschen geölt werden und so.
Ja, und du hast wirklich.
Sonst ist das nicht erlaubt.
Sonst ist das nicht erlaubt und das muss ich bei dir sagen. Also ich bleibe geschlossen.
War nicht immer so.
Nee.
Und ist auch ein schönes Gefühl, muss ich sagen.
Ja. Wollen wir noch einmal
den
Kreis schließen? Du hast erst gesagt, du hast mich daran erinnert, dass ich habe das völlig vergessen, die Zerstörung der CDU von Rezo.
Mhm.
Da ist ja am Ende, gab es ein Video, es hieß die Zerstörung der CDU, hat Millionen mal geklickt und jetzt könnte man aber sagen, es hat sogar ein bisschen funktioniert, sie sind nicht mehr in der Regierungsverantwortung. Aber wäre es in dem Moment nicht besser, habe ich mich gerade gefragt nach unserem Gespräch, dass da am Ende etwas Konstruktives noch bei rauskommen würde. Also wenn wir uns anschauen, wie medial zerstört wird, das ist ja eine mediale Zerstörung, das heißt auch so, natürlich auch ein bisschen übertrieben, ist mir auch klar, viel, viel Arbeit, auch ein fantastisch Aufgabe. Das Video fand ich wirklich großartig.
Mhm. Ja, das war voll gut.
Aber wäre es nicht sozusagen hinten raus angenehmer gewesen zu sagen, also wünschen wir, ist konstruktiver Journalismus nicht vielleicht das, was wir auch brauchen? Also wenn wir sagen, es geht ja um eine, wir haben auch über Verantwortung geredet. Die Verantwortung liegt erstmal beim Einzelnen zu gucken, wie kann ich mein Ohnmachtsgefühl, wie kann ich das bearbeiten? Dann haben wir quasi auch sind in die Verbindung gegangen, Brücken bauen, aber auch wenn wir uns angucken, wie eine Art Zerstörungswille da ist noch, kann man wirklich nicht viel, viel mehr konstruktiv das Ganze angehen.
Also ich fand das jetzt nicht so destruktiv.
Fandst du nicht so?
Ich fand den Titel am destruktivsten an der ganzen Sache. Nämlich, das war ja so, danach kamen, glaube ich, ein paar Sachen, die ich dann eher destruktiv fand, nämlich bei dem Video ging es ja noch nicht darum, einen viralen Hit zu landen oder sowas, sondern da gab es ja auch schon davor viele Klicks und so, der ist ja super erfolgreich.
Absolut.
Und dann ist er nochmal besonders erfolgreich geworden und dann, der hat ja dazwischen auch, der macht ja auch so Videos, wo er irgendwie Computer spielt und so, ne? Das sind echt auch andere Sachen.
Und lustigen Kram und Songs macht und so weiter.
Aber auch teilweise manchmal Kram, der nicht so lustig ist und wo er sich dann auch mal entschuldigen muss und sowas. Also der ist ja ganz normal irgendwie in
produzierender, dem Business. Produzierender Content Creator.
Und der kann schon richtig gut recherchieren mit seinem Team da und das haben die schon richtig, also das war Hammer und es war ja auch konstruktiv und dann hat man ja gemerkt, dass die Antworten nicht so konstruktiv waren und dann teilweise waren ja dann auch Sachen, wo es auch lustige Antworten dann gab, ne? Also die FAZ zum Beispiel hatte dann irgendwie sich darüber geärgert, dass ihnen vorgeworfen wurde, irgendwie da zu pro zu sein, hat dann aber auch eine Antwort irgendwie rausgehauen, die ganz gut war darauf. Also es gab ja irgendwie auch konstruktive Antworten darauf und es ist ein krasser Dialog entstanden und so. Ich fand das letztens bei, so beschissen diese Aktion vielleicht war, von Alice Schwarzer, die gegen das Liefern von Waffen war, wo ja auch einige Promis und viele unterschrieben haben. Die hat danach gesagt, es sei ihr so total wurscht, weil das Wichtigste, was es gäbe, sei der Dialog, der darüber entstanden ist. Und wenn sie dafür irgendwie jetzt sterben müsse, den medialen Tod, dann sei das vollkommen in Ordnung. Das fand ich wirklich heroisch. Also so viel Mist, wie in dieser Erklärung war, ich bin auch überhaupt nicht der Meinung, die sie da vertreten hat. Aber der Dialog darüber, also überhaupt das Gespräch zu führen und beide Seiten wirklich zu hören, das ist mega wichtig. Und das passiert voll oft einfach nicht. Es gibt dann eine Meinung, nämlich, dass es so und so ist und dadurch spaltet sich aber die andere Hälfte dann so ab und dann sagen alle, woher kommt der Hass? Ja, weil niemand, weil es keinen Dialog gibt.
Ja.
Und klar fand die CDU das Video super scheiße.
Von Rezo? Mhm.
Ja, für die war das ja auch total scheiße, aber es war halt eine extrem kritische Betrachtung ihrer Arbeit und ich finde, das ist so ein bisschen damals, als das Olympia so hochgekocht ist, ne, und ich ja wirklich so im Auge des Shitstorms stand, habe ich mit Janina Kunke gesprochen, Quattromilf.
Mhm.
Und die hat mich ja so anderthalb Stunden gecoacht oder auch zur Sau gemacht und mir so ein bisschen die Leviten gelesen, was meine Privilegien gerade sind, aus welcher Stelle ich gerade diesen Shitstorm ertrage. Und was ich denke, aus welcher Stelle ich den ertrage. Und die war so, du hast doch das Olympiastadion gemietet, oder? Also, ihr habt es doch geschafft. Warum regst du dich so auf?
Mhm.
Kannst du mal locker machen, so? Ihr habt anscheinend diese Macht. Und jetzt müsst ihr euch dafür verantworten, dass ihr so viel Macht habt. Und das ist auch richtig, dass ihr euch dafür verantwortet. Und das kann ich nur anderen geschitztormten. Es gibt natürlich auch welche, die zu Unrecht sind und so. Aber wenn man Sachen macht, die sehr, sehr groß sind und sehr, sehr viel Reichweite hat und diese Person des öffentlichen Lebens dann wird und politische Arbeit macht und sowas, dann ist das das, was damit kommt. Und wenn man das nicht will und es nicht und nicht kann, dann kann man das nicht machen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, ich habe das da dann auch eine ganze Zeit gelassen, weil ich es nicht mehr konnte, weil es mir zu viel war, weil ich es nicht ausgehalten habe. Und ich glaube, sich das einzugestehen, dass das vielleicht so, dass man sich wünscht, die ganze Zeit irgendwie für alles beklatscht zu werden und abgefeiert zu werden, das ist natürlich das, was ich mir auch wünsche, aber das ist eben nicht so.
Wünsche ich jeder und jede. Mhm.
Und dann ist es aber auch, dann muss man die Konsequenz ziehen, zwischendurch mal eine Pause zu machen und zu sagen, okay, dann mache ich das jetzt mal kurz nicht. Dann bin ich kann vielleicht jetzt einfach 3 Jahre keine Projekte in der Öffentlichkeit machen oder 2, die so groß sind, weil ich das gerade nicht aushalten würde. Ich muss erstmal meine innere Heilung. Arbeit machen. Ich muss mich gerade mal heilen davon. Ich habe nämlich wirklich was falsch gemacht. Und es ist nicht nach 3 Wochen so, hey, wieder alles okay, da bist du ja, kein Problem. Wir haben ja jetzt irgendwie 100.000 Euro gespendet, also ist alles scheißegal. So. Und dass dann, dass es eine bestimmte Dynamik gibt, dass Sachen abgeschrieben werden und immer das gleiche Narrativ weitergeführt wird und sowas.
Das kennst du
ja
auch.
Das kenne ich voll. Das ist voll ätzend. Und ist auch blöd. Und auch ungerecht und so. Aber es trifft meistens eigentlich nicht den Falschen. Das ist schon okay. Also es gibt da auch ungerechte Sachen, aber wenn es wirklich super ungerecht ist, es kommt auch raus.
Ja. Ja, ich glaube auch dran. Die Sachen, die, also es ist doch irgendwie, ist doch immer alles.
Es sei denn, wir reden jetzt über Gerichtsprozesse, wo es um Missbrauch und sowas geht und einfach die strukturelle Sache nicht da ist. Und das ist sozusagen, das ist aber in meinem Fall ja nicht so gewesen. Ich bin ja strukturell nicht benachteiligt und das sind auch andere große Influencer nicht. Die machen da ihr Ding und die sind ja sehr, sehr frei in dem, was sie tun. Und sobald dieses Privileg eingeschränkt wird oder man irgendwie eine Grenze gezeigt kriegt, erwartet man, dass man nach 10 Minuten, oder ich habe das zumindest erwartet, eigentlich wieder voll dasteht und alle sagen, cool, er hat sich entschuldigt. Ab morgen wieder alles normal. Aber es ist halt nicht so. Wenn ich in dieser Größenordnung handle, dann kriege ich auch in dieser Größenordnung aufs Maul. Und das ist, glaube ich, auch okay. Auch wenn es sehr unangenehm ist und blöd. Und Leute, die in dieser Größenordnung austeilen, kriegen eben auch in dieser Größenordnung aufs Maul. Und das sind natürlich auch die Ankläger oder Anklagenden, die ja, also jeder, der dieses Spiel mitspielt und dann wieder jemanden fertig macht und so und aber eigentlich auch nicht alle Facts hatte, ist ja dann nachher auch mit in der Scheiße. Also es ist die Verurteilung einer Person. Also wenn ich mich beteilige, ob das jetzt ein Shitstorm ist oder ein konstruktives Anprangern von Fehlern, ich mache mich damit selber auch zum Teil dieser Sache und bin selber damit auch angreifbar.
Ja.
Und wenn das Internet so ein bisschen mit mir durchgeht und ich haue richtig krasse Sachen raus, die ich vielleicht auch nicht verifiziert habe, wo ich nicht so genau gelesen habe, dann bin ich auch jemand, der falsche Sachen darüber verbreitet hat. Und ich glaube, das ist das, was wir in der Gesprächskultur uns ein bisschen überlegen müssen, bevor wir irgendwie was abschreiben. Und das passiert ja auch großen Medien, die dann was abschreiben und einfach einen Podcast hören oder irgendeine Fernsehsendung sehen und dann schreiben sie einfach genau das, was da drin vorgekommen ist und gehen eben nicht ins Detail und führen nicht nochmal ein Interview. Und das ist schlecht, weil es gibt eben immer noch ein bisschen mehr. Es ist ja am Ende, ist das ein Mensch, der seit, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren auf der Welt ist und ganz viele Sachen schon gemacht hat und eine Sache davon ist diese und dieses immer so reduziert zu werden auf das Letzte, was man getan ist, diese 3 Sekunden Thilo Jung Interview oder so, das ist eben nicht die Realität und sich darauf einzuschießen und so zu tun, als ob diese Person jetzt diese 3 Sekunden ist, das trifft halt einfach nicht zu. Das ist nicht die Wahrheit. Und der Moment, in dem man das tut, in dem Moment sagt man auch nicht die Wahrheit. Und das ist schlecht. Nämlich, das fällt ja auf einen zurück. Also man ist dann jemand, der eine Person für 3 Sekunden ihres Lebens komplett beurteilt. Das ist nicht schön, das zu machen.
Ja.
Und man hat damit auch nicht recht.
Man hat damit einfach nicht recht. Und diese Person, also all diese Personen, die damit zu tun haben, brauchen Heilung.
Das stimmt, Beyoncé.
Das stimmt.
Du hast gerade so ein bisschen so eine Haltung auch.
Ich bin sehr sexy gerade, ne?
Das ist schon, also lasziv.
Lasziv, könnte man sagen. Ich merke auch meine Stimme.
Ja, du willst so nicht mehr reden.
Ich will nicht mehr reden.
Dieser Mann will nicht mehr reden.
Ich würde sagen, wir gehen gleich nochmal eine Runde in unseren Keller. Mhm.
Ach geil, dann kann ich da die geheime Geschichte erzählen, die, wo ich gerade so ein bisschen gezögert habe, weil die mich schon sehr unsicher macht. Aber ja, vielleicht erzähle ich das mal.
Das ist doch eine gute Sache.
Es geht um True Fruits.
Oh, interessant. Ja, da bin ich gespannt. Philipp, das war schön. Schön, dass wir draußen waren, aber dann gemerkt haben, ach, so verrückt sind wir nicht mehr, gehen wir lieber wieder rein ins Studio. Und ich freue mich aber jetzt auch auf den Sommer meine Weile nicht aufzunehmen und
ich finde das ja schade, aber ich finde es auch okay.
Danke, das freut mich. Ich brauche immer
Pause. Du brauchst diese Pause, ich gönne dir das auch, aber ich mache es gerne einmal im Monat mit dir, weißt du?
Ja.
Ich find's gut.
Ich mit Schuhen, du barfuß. Einen schönen Sommer dir.
Dito, wir können uns ja einfach privat treffen.
Nein, na Quatsch, das ist ja wirklich. Das, ist
das
ja wirklich,
machen wir nicht, ne?
Das machen wir doch wirklich nicht.
Ich würde mich vielleicht auch als Beyoncé verkleiden. Oder als Khaleesi, finde ich besser.
Oh, du könntest als Khaleesi kommen. Darum können wir uns zusammen treffen.
Wie wär's, wenn ich mich als Karl Drogo verkleide?
Nee, du kommst als Khaleesi.
Okay.
Oh, du kommst als Khaleesi, hast so ein. Ach, also meine Güte, meine
Fantasie. Als was geht. Müsste man sich verkleiden, damit man dich erreicht, Matze? Das würde ich ja gerne noch wissen.
Das erzähle ich dir mal in einem ganz ruhigen Moment.
Gleich im Keller?
Ja.
Okay, bis gleich.
Bis gleich.
Tschüss. Schönen Sommer.
Stehe auch. Euch auch. Euch auch da draußen. Seid draußen. Cremt euch schön ein mit Sonnencreme.
Ja, das ist wichtig. Aber nehmt Team ohne Mikroplastik. Sonst geht das Meer kaputt.
Ja, das ist besser. Ja. Und wenn ihr irgendwo hinfliegt, so wie ich, dann versucht es zu kompensieren.
Nee, macht es auf jeden Fall.
Also kompensiert's.
Ja.
Ja.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Möge die Macht mit euch sein.
Ja.
Die Macht der Heilung.
Ich bin dein Vater, Philipp.
Das war das Hotel Matze, das war der Check-in mit Philipp Siefer und mit mir. Wenn ihr Lust habt und noch ein bisschen weiterhören wollt, dann könnt ihr mit uns jetzt in den Keller gehen, in die Hotel Matze-Suite, da sprechen wir noch weiter. Da erzählt Philipp ein Erlebnis, wo es ihm nicht gelungen ist, eine Brücke zu bauen. Wir sprechen auch darüber, wie man sich entschuldigt, wie man verzeihen sollte, und es geht noch relativ lang, muss ich sagen. Also das gibt es, wenn ihr Lust habt, noch in der Hotel Matze-Suite auf Patreon, auf Apple Podcast und auf Spotify. Manche haben mir schon geschrieben, warum macht ihr das denn? Kann ich erklären. Zum einen finden wir es ganz gut, Philipp und ich, auch mal Sachen zu besprechen, die wir nicht von der breiteren Öffentlichkeit, also an der Hotelbar besprechen, sondern eigentlich in der Hotel-Suite, im kleinen Zimmer sozusagen, im kleinen Separé, wo wir ein bisschen geschützter reden können, wo wir ein bisschen uns Sachen trauen können. Ich habe die Suite vor einem Jahr gestartet, weil ich zum einen einen Spielplatz haben wollte für mich, um neue Sachen auszuprobieren, sowas wie mit Stammgästen einzuchecken, das wollte ich testen, und das finde ich ganz, ganz großartig, macht Spaß. Und zum anderen aber auch, weil ich es gut finde, finanziell unabhängig von Werbepartnern zu sein. Deswegen kostet die Suite auch 4,99 € im Monat, kann aber auch für 7 Tage getestet werden. Das gibt es in der Suite. Wenn wir uns da nicht sehen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch zu einer neuen Folge im Hotel Matze. Herzlichen Dank an Elena Rochroll für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Tschüss!